zwischen Kohle und Currywurst liegt mehr, als du denkst. Echte Fälle, echte Menschen, dunkle Trips, Abgründe direkt vor deiner Tür.
Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und hallo, Betty. Hast du denn schon unser neues Logo gesehen, wo wir in der Sonne sitzen und die Cocktails schlürfen? Also unsere Figürchen. Das habe ich veröffentlicht.
Nein, das habe ich noch nicht gesehen, aber werde ich gleich gucken. Aber ein Cocktail wäre mir jetzt recht. Ich habe hier leider nur eisgekühltes Mineralwasser. Aber ein Cocktail wäre jetzt super.
Also, und zwar, wir hatten ja eine Umfrage.
Ja.
Und hatten wir ja die Umfrage, ob man es nervig findet, wenn es so Pärchen gibt, die immer zuhören. Und tatsächlich ist das laut unserer Umfrage so, dem einen Teil, also dem Großteil ist es nicht egal, wenn da jetzt so wir Pärchen sitzen und man sagt, ja, wir finden, dass du das und das machen solltest und der Freund seinen Senf dazu gibt. Also 80% finden, dass das nervig ist. 10% ist es egal und ja, so 8%, die sagen, nein, mich stört das nicht. Aber ja, die Mehrheit findet es nervig.
Ja.
Gut, was hast du heute mitgebracht?
Ja, ich habe diesmal eine Art Wochenendferienspezial aus Berlin, weil ich da öfter mal hinfahre und es da ja auch eine Menge zu sehen und zu erleben gibt. Und diesmal habe ich einen Fall, der ist einerseits skurril mit ganz, ganz dicker Triggerwarnung und auf der anderen Seite, ja, es gibt ja eine Menge Tabus, was die Liebe betrifft. Dazu gehört natürlich auch Schüler und Lehrer.
Oh mein Gott.
Gut, dann lege ich mal los. Und zwar, du gibst natürlich deinen geschätzten Senf dazu. Wie immer. Also ich fange an. Ich gehe in das Jahr 1994 zurück. Und zwar an den 26. Januar 1994. Da ist die Wende noch nicht lange her, ne? Also 5 Jahre vorher ist die Mauer gefallen und in Berlin ist immer noch Aufbruchstimmung. Menschen aus der ganzen Welt, aus Europa kommen, um sich Berlin anzugucken. Die ersten kommen schon, um sich Wohnungen anzugucken. Spekulanten kommen, Studenten. Also es ist eine ganz besondere Spannung in der Luft. Im Januar ist es natürlich ziemlich kalt und wir gehen in Berlin an den sogenannten Grazer Platz. Der Grazer Platz, der hat auch eine schöne Grünanlage mit Kinderspielplatz und allem Möglichen und ist so ein Treffpunkt der so Nachkriegssiedlungsbauten, die da stehen. Man stelle sich jetzt also vor, dass ein 18-jähriger Schüler mit seiner Schwester da um 20.30 Uhr über den Platz und die Grünanlagen läuft und plötzlich über ein Bündel aus hellblauen Kleidern stolpert. Also es ist ein kleines Bündel, aber es ist schon so, naja, es ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber es ist so komisch, es scheint, als wäre in dem Bündel etwas Hartes. Und er findet das komisch, weil das in so ein Handtuch, in so ein T-Shirt eingewickelt ist und da sind so, naja, also er kann das nicht genau sehen, aber es ist ein helles Bündel und da sind so Flecken drauf. Er nimmt also Streichhölzer, die er mit sich hat. Er ist 18 und hat, wie gesagt, in der Dunkelheit seine Schwester neben sich. Und dann macht er die Streichhölzer an und hält sie über das Fundobjekt und sieht eben die Flecken und hat den Gedanken, das sieht aus wie Blut.
Und das ist es wahrscheinlich auch in unserem Podcast, sehr wahrscheinlich.
Ja, er ist also sehr neugierig und dann zieht er an dem Kleiderbündel und als sich die Teile öffnen, purzelt ein Kopf heraus. Und zwar der Kopf einer jungen Frau mit schulterlangem braunem Haar, der ganz knapp unterm Kinn abgeschnitten worden ist und der unten noch voller frischem Blut ist. Also nicht getrocknetem Blut, sondern Blut, das noch aktiv ist irgendwie oder so, noch nicht alles eingetrocknet ist, ja, sozusagen. Und eben ist klar, dass sich das um einen ganz frischen Mord handeln muss oder Todesfall handeln muss. Also das ist jetzt nichts, was noch nicht mal gestern passiert ist, sondern
ein paar Stunden
gerade. Ja. Und das Komische ist, was der Junge ganz komisch findet, dass man das in ein Handtuch wickelt und in ein T-Shirt wickelt und ein paar Strümpfe dabei legt und dieses am Grazer Platz ablegt und das auch noch vor einer Kirche.
Und was passiert jetzt mit dem Jungen und dem Mädchen? Ich meine, das ist natürlich kein alltäglicher Fund.
Nein, es ist kein alltäglicher Fund. Der Junge ist recht cool. Er ruft die Polizei und die kommt dann auch. Es ist eben spät abends und Kommissar Schulz von der 3. Berliner Mordkommission hat jetzt Bereitschaft. Und er fährt natürlich sofort hin und stellt natürlich auch noch fest, dass es eben, wie gesagt, diese Strumpfhose gibt, was er auch sehr komisch findet. Ansonsten kein Hinweis. Er fragt sich allerdings, warum in aller Welt legt ein Mörder einen Kopf mitten auf dem Grazer Platz auf und auch noch vor der Kirche und das direkt nach der Tat. Der Mörder muss doch wissen, dass dieser Kopf gefunden wird und dass es auch nicht mehr lange dauert, bis man ihn finden wird, weil in der Nähe so viele Menschen sind. Und vor allem, wo ist der Rest?
Ja, diese Fragen würde ich mir auch stellen.
Und dann fragt er sich, ist der Rest in Einzelteilen irgendwo und wird irgendwo abgelegt? Oder im Ganzen? Und wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, diese sehr junge Frau zu töten? Und vor allem sie direkt unterm Kinn abzuschneiden, und zwar mit der Hand. Also noch nicht mal mit irgendeiner elektrischen Maschine. Und das muss ein ziemliches Gemetzel gewesen sein. Denn so leicht ist das gar nicht, einen menschlichen Körper abzuteilen. Ja, die Mordkommission startet also eine große Fahndung mit rund 500 Beamten. Und die Polizei weiß leider nicht, wonach sie sucht. Das kann sie auch nicht wissen, weil es überhaupt keinerlei Hinweise gibt. Sie hängen also Plakate auf, ziehen von Haus zu Haus, haben Lautsprecheranlagen mit so einem Wagen, wo sie durch die Straßen ziehen. In der Zwischenzeit wird sie in der Pathologie halt untersucht und dabei wird festgestellt, dass sie ja mit stumpfer Gewalt zu Tode gekommen ist. Ihr wurde auf den Kopf geschlagen, sie ist. Es wurde aber auch stumpfe Gewalt am Hals angewendet. Und zwar muss sie getötet oder wenigstens bewusstlos gemacht worden sein, bevor der Mörder angesetzt hat, ihr den Kopf abzuschneiden.
Das heißt, die Blutgefäße sind schon irgendwie abgequetscht gewesen. Das kann man noch rekonstruieren. Und
ja, genau. Also es hat wohl mehrere Tötungsversuche. Also einmal stumpfe Gewalt am Kopf, dann aber auch Gewaltspuren am Hals. Also vielleicht hat er mehreres versucht. Vielleicht war sie auch nur bewusstlos, bis er dann die am Boden liegende dann in Stücke geschnitten, also den Kopf abgeschnitten hat. Ne?
Wünsche Berlin, ich, dass sie bewusstlos war.
Ja, ja. Also sie oder schon tot sogar. Also bewusstlos oder tot. Ne? Also lebend wohl nicht. Die Bevölkerung in der Nähe vom Grazer Platz kriegt ziemliche Angst, weil es auch eine sehr, ja, da wohnen sehr viele Leute und viele Leute auch mit kleinen Kindern und sind also sehr besorgt. Es gibt kein anderes Gesprächsthema mehr. Und der Kommissar Schulz, der fängt natürlich an, erstmal in der Vermisstenkartei zu gucken, wen sie denn alles da haben. Aber die junge Frau mit den brünetten Haaren ist nirgendwo vermisst gemeldet. Der Kommissar geht darauf deshalb davon aus, dass es sich, würdest du wahrscheinlich auch vermuten, um eine Beziehungstat handelt. Dass es irgendwie jemand ist, den sie kannte. Gerade als sie vorhaben, sich in einer ganz großen Aktion an die Öffentlichkeit in Berlin zu wenden, kommt ein Anruf. Und zwar von einer Kindertagesstätte. Die Anruferin erzählt, dass sie die Arbeitgeberin in einer Kita ist und dass ihre junge Mitarbeiterin seit heute vermisst ist. Die junge Frau, die vermisst ist, heißt Michaela und ist für ihre Zuverlässigkeit bekannt, für ihr hohes Verantwortungsgefühl und die Kinder mögen sie gerne und sie ist auch sehr gut in der Mitarbeitergruppe integriert. Und sie würde nie im Leben einfach nicht zur Arbeit kommen, ohne anzurufen. Dann hat die Kindergartenleiterin sich gedacht, mittags, als sie immer noch nicht da war, ich fahre da mal vorbei. hat sich mittags in ihr Auto gesetzt, ist dahin gefahren. Sie weiß, dass die Nachbarin, die Wohnungsnachbarin von Michaela, einen Schlüssel hat zur Wohnung. Und dann hat sie bei der Michaela hat sich mal geklingelt und dann hat sie bei der Nachbarin geklingelt. Und dann hat die Nachbarin ihr erzählt, dass sie schon zigmal bei Michaela geklingelt hat, schon am Abend zuvor. Und Michaela einfach nicht aufgemacht hat. Und schließlich machen sie einfach, nehmen sie den Schlüssel und machen die Wohnung auf. Schon im Flur merken sie, dass was nicht stimmt, denn im Flur ist ein Telefonkabel aus der Wand gerissen. Und am Ende des langen Flures sehen sie nackte Beine. Es ist der Rest von Michaela. Sie liegt am Boden, ihr Körper in einer Blutlache. Ihre Beine sind nackt, der Rest eigentlich nicht. Sie ist bekleidet bis eben auf die Beine. Merkwürdigerweise, die Haare, also der Kopf ist ja nicht mehr da. Die ganze Wohnung ist voller Blut. Also es ist alles voll, eine ganze Lache voll. Die Wände, die Decke, die Bettsachen, es ist alles voll, das Blut ist überall hingespritzt und es ist auf den ersten Blick klar, der Kopf ist hier abgetrennt worden. Natürlich berichten die Medien in sehr großem Stil darüber und es werden auch eine ganze Menge Fotos veröffentlicht, auch vom Tatort, was man eigentlich so nicht vermuten würde. Man zeigt dann die Handtücher, die blutverschmierten, man zeigt die Umrisszeichnung, wo sie gelegen hat und wo das Blut eben sich geknubbelt hat. Das Fernsehen, also RBB, berichtet ganz groß von dem Fall, aber es gibt keinen Hinweis auf einen Täter. Und was für ein Motiv könnte der Täter gehabt haben? Das ist eine schwierige Frage. Welches Motiv könnte ein Täter haben?
Eifersucht, Habgier, unerwiderte Liebe, weiß ich nicht, also minderwertige oder Minderwertigkeitskomplexe, mangelndes Selbstwertgefühl.
Oh Gott, Charlie, du hast ja die ganze Palette. Ja. Du hast ja die ganze Palette. Oh.
Das sind all unsere Erfahrungen.
Das sind unsere Erfahrungen, ne? Es ist immer irgendwie so das Gleiche.
Ja.
Also, ja, ne? Oder? Also, es gibt keine Einbruchspuren. Das sieht Kommissar Schulz auch auf den ersten Blick. Keine Einbruchspuren. Es gibt keine Beschädigung an der Tür. Es gibt keine Spuren in der gesamten Wohnung. Keinerlei, gar keine, null, nichts an Spuren. Ganz offenkundig hat er geklingelt und sie hat die Türe geöffnet. Also musste sie ihn gekannt haben. Es ist nichts durchwühlt worden. Es wurden keine Schränke angefasst. Es ist auch nichts gestohlen worden, nichts mitgenommen worden. Michaela ist weder vergewaltigt noch missbraucht worden. Sie ist bekleidet bis auf die Beine. Und natürlich der Kopf, der weg ist. Also kein Missbrauch, kein Raubmord, kein Sexualdelikt, kein Einbruch. Es muss ein Bekannter gewesen sein. Es kann nichts anderes als eine Beziehungstat gewesen sein. Immerhin hat jetzt der Schädel, der Gefundene, schon mal einen Namen. Es werden also jetzt sämtliche Freunde, Familie und das Umfeld und auch die Nachbarn befragt und die Arbeitskollegen. Also gesehen hat keiner was. Gehört hat auch keiner was.
Also ist sie tatsächlich jemand, der so sehr unauffällig lebt und ja.
Nö, sie hat sehr viele Freunde. Eine große Freundesschar. Sie ist sehr beliebt bei den Eltern und im Kindergarten. Sehr viele Bekannte, sehr viele Freunde, aber es hat keiner etwas mitbekommen.
Ja.
Aber die Polizei fragt auch, ob sie einen Verdacht hätten.
Okay.
Also etwas, was die Zeugen nicht gesehen haben, aber wo sie irrationalerweise einen Verdacht haben. Und nun passiert etwas ganz Komisches. Alle Zeugen haben einen Verdacht. Also sind ja keine Zeugen, alle Nicht-Zeugen. Also alle Bekannten, Freunde und Verwandte haben alle gleichzeitig einen Verdacht.
Okay, das ist ungewöhnlich. Also sticht da irgendwas hervor, was unnormal ist.
Mhm. Alle Verdächtigen, unabhängig voneinander und ohne voneinander und ihren Verdächtigungen zu wissen, Bernhard. Bernhard, den Klavierlehrer. Michaela ist 30 Jahre alt und hat immer schon davon geträumt, Klavier spielen zu können. Und er gab ihr Klavierunterricht und dazu hat er immer inseriert in verschiedenen Berliner Zeitungen und Stadtmagazinen sowie dem City-Magazin.
Mhm.
Und die Polizei hat es jetzt einfach, denn sie sucht einfach diese Annoncen und schon hat sie seine Adresse und seine Telefonnummer und steht bei ihm vor der Tür. Bernhard wohnt zusammen mit einer Frau, mit seiner Ehefrau. Er hat 2 kleine Kinder und seine Frau ist schwanger. Er hat Michaela Klavierstunden gegeben und das sagt er auch. Er wirkt freundlich und nett. Er ist kooperativ. Er steht der Polizei vollkommen sachlich Rede und Antwort, nachdem er ein gewisses Maß an Entsetzen gezeigt hat. Und ja, ansonsten wirkt er sehr vernünftig. Und er leugnet auch nicht, dass er mit ihr Stunden hatte und
aber er wird Stunden.
Ja, das leugnet er nicht. Und als die Polizei dann sagt, ob sie nicht mal seine Wohnung sich ansehen dürften, sagt er, ja, sie dürfen das. Und zwar keinen Durchsuchungsbefehl, aber er erlaubt ihnen, dass sie die Wohnung mit seiner Frau wohnt, durchsuchen. Und sie finden nichts. Sie finden kein Messer, sie finden keine Waffe, sie finden kein Blut, sie finden keine Klamotten mit Blut. Er ist ruhig, freundlich, sachlich, höflich, ja. Trotzdem hat sich die Polizei auf ihn eingeschossen, weil alle ihn verdächtigt haben. Und dann kommt aber raus, dass keiner der Bekannten ihn jemals gesehen hat. Aber Michaela hat immer und ständig von ihm erzählt. Unter anderem hat sie erzählt, dass sie sich in ihren Lehrer verliebt hat.
Ah.
Und dass sie schon bald eine sexuelle Beziehung hatten.
Passt jetzt nicht so zu dem perfekten Ehemann und Familienvater, aber in Ordnung.
Ihren Bekannten hat sie gesagt, dass sie eine sexuelle Beziehung hatten, dass sie ihn liebt, dass sie auf ihn warten will, damit er sich scheiden lässt. Sie weiß, dass er zu dem Zeitpunkt 2 kleine Kinder hat. Aber sie glaubt felsenfest daran, dass er und seine Ex getrennt voneinander in derselben Wohnung leben und dass die Scheidung nur eine Frage der Zeit ist. Das glauben die immer. Doch dann kommt heraus, dass sie seine Frau irgendwann mal wohl sieht und die ist schwanger.
Tja.
Danach ist die Michaela so völlig außer sich, weil sie davon ausging, die haben keinen Sex mehr. Die ist völlig außer sich und hat dann mit ihm Schluss gemacht. Und seitdem soll Bernhard seine Schülerin nur noch stalken. Er würde ständig vor ihrer Wohnung auftauchen, er würde ständig bei ihr herumhängen, er würde sie belästigen, er würde sie verfolgen, er würde sogar auf ihrer Arbeit hinter ihr herlaufen. Sie wüsste nicht mehr, wie sie leben sollte, so würde er sie terrorisieren. Und sie hätte ihm immer wieder gesagt, es ist vorbei, Bernhard, du hast mich belogen, du hast mich betrogen, es ist vorbei, geh. Ja. Sie überlegt sogar, ob sie ihn anzeigen soll wegen Stalking. Ja, die Polizei fühlt jetzt erneut den Bernhard auf den Zahn und es stellt sich heraus, dass der Bernhard eigentlich von Sozialhilfe lebt. Mit seinem Klavierunterricht ein bisschen nebenbei verdient.
Also schwarz. Die Klavierstunden waren bestimmt heiß.
Ja, ich hatte auch lange Cembalo-Stunden und Klavierstunden und Gesangsstunden.
Aber nicht mit ihm, oder?
Nein. Ach nein, ich hatte den doch in der Mörser Musikschule, weißt du noch unser Fall, wo das Mädchen von dem Hausmeister in der Mörser Musikschule ermordet worden ist? Da hatte ich meine ersten Klavier- und Cembalo-Stunden.
Da, wo du deine erste Affäre mit deinem Musiklehrer hattest?
Nein, das war eine Lehrerin. Die war super streng. Die war super streng, aber das Schlimme ist ja, dass mich dieser Hausmeister wirklich bequatscht hat, mit ihm ins Auto zu steigen und dass dann aber in der letzten Sekunde noch ein Anruf gekommen ist und ihm aufgetragen worden ist, was zu machen. Und deshalb bin ich nicht ins Auto gestiegen, sonst wäre ich auch gestorben.
Aber du warst damals auch noch recht jung, ne? Ich glaube,
ja. 10.
Ja, okay, dann hast du keine Affäre mit deiner Musiklehrerin gehabt?
Nein. Ich glaube, die war auch hetero.
Hört euch auf jeden Fall die Folge, ich glaube 4 ist das, an.
Ja, ist eine ganz frühe Folge.
Ja.
Ich habe am Anfang immer so die eigenen Erfahrungen verarbeitet.
Das ist sehr gut. Ich werde sie, wir arbeiten ja das ein oder andere nochmal auf, ihr Lieben. Also hört zu. Ja.
Ne, also das ist schon eine sehr intensive Beziehung. Wenn beide Musik lieben, beide sensibel sind, die Auswahl der Stücke, das hat natürlich auch etwas total Intimes. Und du wirst natürlich auch kritisiert, auch beim Gesangsunterricht. Du musst dich mit deinem Körper, deiner Stimme, deinen Möglichkeiten auseinandersetzen. Also das ist ja Das ist eine sehr, sehr innige Beziehung, die man zu Klavier- oder Gesangslehrern.
Macht und Dominanz.
Ja, irgendwo schon, ja. Ne? Du wirst natürlich auch zu mehr Leistung angetrieben, sozusagen. Ja, also nun das Entsetzliche. Er hatte Sex mit der Ex. Und von der Ex ist jetzt gar keine Rede mehr. Ne? Sondern von der glücklichen Beziehung eines Ehepaares mit bald 3 kleinen Kindern und sie ist die heimliche Geliebte. Und das hat sie sich nicht so vorgestellt. Und dann hat sie mit Bernhard halt Schluss gemacht, hat sie erzählt, und sich einen neuen Klavierlehrer gesucht. Das kann sie auch beweisen. Und laut der Aussage von allen Freunden und allen Familienmitgliedern hätte sich einer nach die Stalking-Situation ergeben. Das Dumme ist nur, keiner hat es je gesehen.
Also sie hat das immer erzählt, so guck mal, der sitzt da im Busch, der sitzt da am Fenster, der sitzt auf der anderen Straßenseite im Auto und okay. Ja, 94 hat nicht jeder ein Handy, ist ganz klar.
Genau.
Wenn, dann Telefonzelle und so.
Genau.
Und bis dann die Freundin dann dich abholt oder der Bekannte oder Freund oder Familie, ist der natürlich weggefahren, weil schlauerweise lässt er sich natürlich nicht erwischen beim Stalken.
Richtig. Genauso läuft das. Nachdem die Polizei dies erfahren hat, fährt sie erneut zu Bernhard, dessen Wohnung sie sich gerade angeguckt hat. Bernhard ist wieder ruhig und gelassen und sagt ihnen, liebe Leute, es ist in Wahrheit genau umgekehrt. In Wahrheit hat sich Michaela in ihn verliebt, ist von ihm besessen, lungert bei ihm vor der Tür, stalkt ihn, verfolgt ihn und seine geliebte Frau, möchte eine Affäre mit ihm haben, würde ihn anflirten und will nur Sex. Er geht natürlich nicht darauf ein, denn er ist ein seriöser Lehrer. Und ein seriöser Lehrer legt Wert auf eine ausgewogene Schüler-Lehrer-Beziehung, die absolut professionell ist. Und niemals in seinem Leben würde er sich auf eine Beziehung mit einer Schülerin einlassen.
Also diese Aussage, die klingt einfach zu allglatt, als dass sie stimmt. Das ist so ein bisschen zu heiliger Ehemann.
Er sagt dann im Verlauf des Gesprächs, dass sie, dass ich halt wünschen würde, dass er eine Affäre mit ihr hat. Und das wäre völliger Blödsinn, was sie erzählt. Das wären ihre reinen Wunschträume. Und dann fragt die Polizei ihn nach seinem Alibi. Und tatsächlich, Bernhard hat ein makelloses Alibi, denn die Polizei verdächtigt tatsächlich ausschließlich Bernhard. Sie ist der Auffassung, wenn alle Leute ihn belasten, dann muss da auch was dran sein. Aber tatsächlich hat der Bernhard recht, alle Leute, die ihn belasten, haben ihn nie zu Gesicht bekommen, sondern es immer nur von Michaela erzählt bekommen. Ja, und dann hat er ein Alibi. Und zwar war er an dem Tatabend bei einer Klavierschülerin privat zu Hause. Und zwar sollte er sich bei ihr ein neues Klavier angucken, dieses stimmen und ausprobieren, um die Qualität dieses Klaviers zu prüfen. Übrigens ein total gängiges Verfahren, dass du den Klavierlehrer um Hilfe bittest. Das habe ich auch schon gemacht, als wir ein Cembalo gekauft hatten. Da haben wir das auch gemacht, den Klavierlehrer hergebeten. Und das hat er natürlich auch getan. Und die Frau, bei der er war, also die Schülerin, die heißt Alexa, und er hat ihnen auch sofort der Polizei die Adresse gegeben. Er sagt, er war etwa bis 22 Uhr da. Während die Polizei ihn vernimmt, fahren bereits die Kollegen mit dem Streifenwagen zu Alexa. Alexa ist nicht da. Alexa wird aber schriftlich gebeten, sich morgen früh sofort bei der Polizei zu melden, um eine Aussage zu machen. Tatsächlich macht die das auch am nächsten Morgen und sie sagt einwandfrei aus, zur Tatzeit, also bis 22 Uhr, war der Bernhard die ganze Zeit bei ihr. Sie hätten das Klavier ausprobiert und er hätte gespielt und sie hätten Unterricht gehabt und dann wäre er gegangen. Charlie, warum lächelst du so?
Weil dieses, sie hätten Klavier, also irgendwie klingt das alles so super sexuell und das hätte er mit der auch eine Affäre.
Nein, das glaube ich jetzt nicht. Er hat immerhin eine Frau und 3 kleine Kinder. Naja, also jedenfalls hat die Alexa sein Alibi bestätigt und zur Tatzeit kann der Bernhard nicht da gewesen sein. Danach ist der Bernhard bei der Polizei als Täter nicht mehr in Betracht. Der ist raus. Sie sind auch begeistert davon, wie kooperativ der ist und sie sagen dann halt, okay, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Michaela in ihn verknallt war.
Also ist sie die Spinnerin oder wird als Spinnerin abgetan, ja.
Ja, Sie sagen, das sehen jedenfalls, dass es zwei Darstellungen gibt und das einfach nicht mehr festzustellen ist, welche denn jetzt stimmt. Gut, auch die Alexa ist sehr sachlich in ihrer Darstellung und die Polizei muss bei Null beginnen. Und Sie möchten jetzt einen richtig großen, das große in der Presse aufziehen und gerade als Sie das losschicken wollen, kommt erneut ein Anruf.
Ja.
Und diesmal ist ein Anrufer völlig verstört. Es ist ein Mann, ein Italiener. Und er arbeitet in der Pizzeria am Grazer Platz. Es ist etwas Skurriles passiert, und zwar, es sei ein Nachbar aufgetaucht und dieser habe erzählt, er habe jemanden getötet. Und zwar Dieter K. Und jetzt würde endlich die Angst im Viertel aufhören durch seine Tat, hätte er erzählt. Und auch er bräuchte sich nicht mehr vor ihm zu fürchten, denn er wäre ja jetzt tot, der Dieter.
Hä? Was ist das denn jetzt? Was hat denn das damit zu tun?
Ja, scheinbar nichts. Die Polizei fährt jetzt jedenfalls dahin, um das zu überprüfen, dass da eben ein Mann sitzt, der erzählt, er habe jemanden umgebracht. Und jetzt hört die Angst auf. Und was glaubt zu, wen sie da treffen?
Also es könnte auch ein älterer Herr sein, der demenz ist, der Dinge falsch verstanden hat zum Beispiel.
Ja, im Prinzip schon. Es ist Bernhard.
Okay.
Bernhard sitzt da und ist dieses Mal komplett verändert. Er ist vollkommen wirr und fahrig. Er äußert und stammelt wirres Zeug. Er äußert merkwürdige Ideen, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben. Die Polizei nimmt Bernhard mit, fährt aber sofort zur Wohnung von Dieter K. Bei Dieter K. öffnet niemand. Schließlich verschaffen sich die Beamten gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Und sie finden in der Wohnung, Achtung, Triggerwarnung, bitte weghören sonst, einen leblosen Männerkörper. Und zwar hat dieser frontal, mitten auf der Stirn, einen Schrauben, wie heißen die, Korkenzieher
Ja, Schraubenzieher.
in die Stirn, Korkenzieher in die Stirn gerammt bekommen.
Okay, was musst du da für einen Kraftakt haben? Also das
Ja.
ist echt übel.
Das finde ich so grässlich, das möchte ich mir gar nicht wirklich vorstellen. Ein Szenario, das aussieht wie in einem Horrorfilm. Blut, Verletzungen, Spuren von Gewalt in der gesamten Wohnung. Und das Schlimme ist, dieser Schrauben, dieser Korkenzieher ist bis in den Kopf hineingedreht worden. Der Dieter liegt inmitten seines Blutes. Und jetzt wird der Bernhard an dem Mord an dem Dieter beschuldigt und er gibt den Mord auch anstandslos zu.
Aber was hat denn Dieter dann mit Michaela zu tun? Warum
Ja,
ist der auch hier?
da
Okay.
kommen wir jetzt zu. Die zwei völlig nicht zusammenhängenden Fälle haben nämlich tatsächlich ein gemeinsames. Bernhard kann genau schildern, wie es passiert ist mit dem Dieter und er hat Täterwissen. Er habe als erstes dem Dieter einen Tritt ins Gesicht verpasst. Dadurch sei die Brille von der Nase gefallen und um die Ecke geflogen, neben den Kachelofen, den Korkenzieher da genommen und ihm den Dieter in den Schädel gerammt. Dann sagt Bernhard, ja, er könne auch was zum Mord an der Michaela sagen, aber nur mit dem Beamten, mit dem er letztens interviewt worden ist. Und dieser, soll der Ermittler Schulz sein, von der dritten Berliner Mordkommission. Christian Schulz fährt also hin und im Verhör ist Bernhard nicht mehr derselbe Mann. Er ist um 100% verändert. Er ist so verwirrt, dass er kaum weiß, wovon er redet. Er erzählt dann immer wieder von Dieter K. und seiner kranken Seele. In Dieter K.s Körper war eine ganz kranke Seele. Die Seele, die sei ja sehr gut von Dieter K., aber sie sei halt gefangen und deshalb müsse er ihn befreien. Und deshalb habe er den Dieter getötet, damit die Seele aus dem Körper kann. Dann äußerte Bernhard noch andere Ideen. Und dann wurde dem Kommissar klar, dass der Dieter irgendwie, der Bernhard am Tag zuvor so klar war, so präzise, so allglatt, so gewandt, dass der im Augenblick offensichtlich eine geistige Beeinträchtigung hat. So daneben wirkt er. Dass der
Taktik.
komplett, du lachst, du sagst schon was, sag mal.
Taktik, das ist Taktik.
Taktik. Nein, leider nicht. Es ist keine Taktik.
Ich hätte
Es geht,
jetzt, ja, ich
ja?
hätte jetzt tatsächlich eine ganz andere Theorie gehabt und habe
Sag
gedacht,
mal.
dieser umgebrachte Nachbar von Bernhard, also dieser Dieter,
Ja.
ist der neue Klavierlehrer von Michaela gewesen.
Nein. Das ist eine
Was?
tolle These. Nein. Der hat einen ganz anderen Beruf, aber der wohnt halt im selben Haus und würde angeblich, sagt jetzt Bernhard, das ganze Viertel schikanieren. Tatsächlich haben die beiden viel Streit miteinander, denn Bernhard wohnt mit ihm in einem Haus. Und er glaubt jetzt, dass sie eben das Viertel gequält hat und dass jetzt endlich das Viertel Frieden hat, weil er tot ist. Und er hat ja etwas Gutes getan. Und dann geht es aber weiter. Er könne die Lottozahlen voraussehen und er habe auch heilende Hände. Und dann wird dem Ermittler klar, dass der Bernhard offensichtlich eine geistige Bestörung hat. Das, aber ganz egal, wie verwirrt der Bernhard ist, das Alibi von der Alexa schützt ihn jedenfalls davor, im Fall einer Mordanklage, zwar nicht vom Dieter, ne, aber eben immerhin von dem Mädel. Nun fragen sie ihn aber immer wieder, wo das Messer geblieben ist, mit dem er doch den Kopf des Mädchens abgeschnitten hat. Und dann fragt er den Bernhard nach den Details und der Bernhard kann tatsächlich alles sagen, wo er die Teile hingeworfen hat, wo sich das Messer befindet hat, was er getan hat, um die Spuren zu verwischen. Und während die beiden miteinander reden, fahren bereits andere Beamte los und prüfen, ob das stimmt und stellen fest, dass die Angaben des Bernhards total korrekt sind. Schließlich fragen sie nach dem Messer und sie bekommen wirklich von Bernhard das Messer ausgehändigt, an dem das Blut von Michaela noch klebt. Es ist ein Taschenmesser mit ganz vielen Funktionen. Nun wird Bernhard 7 Stunden vernommen. 7 Stunden am Stück für einen geistig Beeinträchtigten, ganz offenkundig. Und immer wieder wird gefragt, warum hat er das getan? Und immer wieder sagt Bernhard, es ist eine Erlösungstat. Der Begriff lässt die Polizei sehr stutzig werden. Und dann sagt er, er habe die Person nicht ermordet. Er habe sie befreit und er habe das tun müssen, weil sie in ihrem kranken Körper wohnten. Ihre guten Seelen wären in einem kranken Körper und er müsste sie befreien. Und das hat er getan. Nein, von Mord kann nicht die Rede sein. Und er habe dann den Kopf vor der Kirche abgelegt. Und das sei ja auch total wichtig, damit er jetzt erlöst ist. Der Kopf wird dahin gebracht, wo die Erlösung ist. Er habe die Michaela ja erst getötet, aber dann habe er gemerkt, dass das nicht reichen würde, um sie zu befreien, um ihre Seele zu befreien. Erst als er den Kopf abgeschnitten habe, da sei die Seele hinausgeflogen, da sei die Seele frei geworden. Und jetzt könne Michaela glücklich sein als freier Geist, der böse Geist ist fort. Ein Erlösungswerk, das er getan hat. Er kann aber auch genau erzählen, dass er sie sehr lange gewürgt hat, bis er das Messer genommen hat. Paradoxerweise hat gleichzeitig die Nachbarin bei Michaela geklingelt, was ihn nicht abgehalten hat. Ebenso hat er einwandfrei funktioniert, um sämtliche Spuren zu verwischen. Und zwar sehr präzise. Die Polizei ist der Auffassung, dass er der Mörder ist. Sie klagen ihn des Mordes an. Er geht direkt ins Gefängnis. Er erzählt dann noch, dass er den Dieter getötet hat, weil der eine Zigarettenpause machte. Dann hat er ihn dabei, ja, getötet. Der andere hat gar nicht damit gerechnet, dass er getötet wird.
Aber der ist nicht in eine normale Klinik, also der ist in eine Klinik gekommen, oder? Der ist doch nicht in ein normales Gefängnis gekommen.
Er ist erstmal in ein normales Gefängnis gekommen, dann sagt er noch, dass die Michaela, er habe ihr seine Liebe gestanden und sie wolle das Geschenk seiner Liebe nicht annehmen. Sie wollte das Geschenk seiner Liebe nicht haben und das war er überzeugt, dass der Satan in der Mädchen steckt.
Ach so, weil sie dann gemerkt hat, er hat eine Ehefrau, wollte sie seine Liebe nicht und dann ist sie der Satan. Alles klar, ja.
Wir hatten nie eine Affäre übrigens.
Also
Naja.
sie hat schon ein bisschen für ihn geschwärmt.
Ja.
Ah,
Ja,
okay.
ganz genau. Und das reicht ihm dann, damit er ihren Kopf abgeschnitten hat. Er hat auch keine Skrupel gehabt, die Frau umzubringen, während draußen die Nachbarn klingeln. Und er sagt immer wieder, es ist sein Erlösungswerk. Er wollte eigentlich, bevor die Polizei kam, er hat also 2 Menschen innerhalb von 36 Stunden getötet. Und wollte eigentlich, bevor die Polizei kam, sich auf den Weg zu einer Ex-Freundin machen. bei der er vor mehreren Jahren eine Affäre, also eine Beziehung gehabt hat. Und er ist auch dahin gefahren und hat geklingelt, die hat aber nicht aufgemacht oder war nicht da. Dann wollte er auch diese Frau töten.
Ja, weil die ist auch vom Satan besessen.
Richtig, denn sie hat ja auch seine Liebe nicht angenommen. Naja, also es kommt dann jedenfalls bei einer Untersuchung seines Zustandes an, also es gibt wohl auch schon vorherige Diagnosen von ihm, dass Bernhard an einer Schizophrenie leidet und gerade im Augenblick halt eine akute Psychose hat. Ja, und kommt dann in die Klinik und es wird noch gefragt, warum die Alexa für ihn gelogen hat. Wäre der zweite nämlich nicht getötet worden. Ne? Und Alexa war aber tatsächlich in ihn verliebt, in ihren angebeteten Klavierlehrer und hat alles versucht, um ihn zu verführen und herumzukriegen. Und aus diesem Grunde hat sie für ihn gelogen. Ne? Und dann hätte die Polizei nämlich vorher schon aus dem Verkehr gezogen. Aber jedenfalls wird dafür bestraft übrigens, ne? Die
Falschaussage.
Wegen Falschaussage und Vereitelung von einer Straftat. Und er wird dann in einer Klinik. Das ist die Frage, ob er mit Medikamenten kann man ja viel machen, aber das Problem ist ja immer, dass manche die Medikamente in der Klinik nehmen oder im Knast und danach sofort absetzen. Da weiß man dann nicht, was danach passiert. Ja, ja, das war also der Fall. Schüler, Lehrer, einmal etwas anders. Zwei Tote in 36 Stunden. Damit der Satan aus dem Körper weicht.
Ja, Berlin ist gut. Also, ne, das sind ja auch gerade viele von unseren Instagram-Followern.
Okay. Bei der Hitze, sagen wir mal, habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Passt auf euch auf und dass niemand denkt, dass euer Satan in euch aus euch weichen muss.
Genau. Und achtet auf euch, welchen Klavierlehrer ihr euch aussucht. Weiß ja nie.
Ich denke nur an Mörs und den Hausmeister.
Ja, hört euch die Folge vielleicht nochmal an.
Genau.
Okay. Ja gut, bis dann, ihr Lieben.
Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Tschüss.
Danke, dass du zugehört hast. Das war Zwischen Kohle, Currywurst und Mord. Der nächste Fall wartet bereits. Skript Betty und Charlie. Musik und Sounddesign Chris Noctis.